Sommerzeit, Urlaubszeit, schönste Zeit des Jahres für uns alle. Und ich denke, es sind zumindest einige unter uns, für die gehört zu den Höhepunkten eines zünftigen Urlaubs einen romantischen Abend mit Freunden an einem Lagerfeuer zu verbringen. Vielleicht an einem einsamen Strand oder inmitten unberührter Natur. Es ist einfach faszinierend, die Wärme und das Licht eines solchen Feuers zu genießen. Und während des gemütlichen Beisammenseins die Nacht voranschreitet, rückt man noch enger um das Feuer zusammen, da ja gerade bei uns in der mitteleuropäischen Region die Nacht empfindlich kühl werden kann. Keiner hat dann das Bedürfnis, sich vom Feuer wegzuentfernen, in die dunkle und kühle Umgebung hinaus. Und tatsächlich befinden wir uns alle heute in einer gefühlskalten, gottentfremdeten, ja geistig total finsteren Welt. Doch wir, die wir hier versammelt sind, sind der Einladung unseres Schöpfers gefolgt, dem geistigen Licht, der Wärme seines Wortes zu folgen. Wir haben uns sozusagen an einem bildlichen Lagerfeuer Jehovas versammelt. Jehova fordert uns auf und dieser Gedanke begleitet uns nun schon den dritten Tag, ihm nahe zu bleiben, statt sich von ihm zu entfernen. Je mehr die Nacht voranschreitet, wir also in dieser fortgeschrittenen Zeit des Endes vorangehen, in der wir uns heute befinden, umso wichtiger ist es, noch enger an dieses Feuer Jehovas zusammenzurücken, die Wärme des Licht Jehovas auf uns wirken zu lassen. Und Jehova hat uns durch sein Wort eine ganze Reihe von Geboten, von Grundsätzen und Leitprinzipien gegeben. Aber in der uns umgebenden Welt, die für Gottes Wort im Allgemeinen nur noch Verachtung übrig hat, könnte es leicht passieren, dass wir diese oder jene Anleitung unseres Schöpfers in Frage stellen oder zumindest etwas relativieren möchten. Das könnte uns allmählich dazu bringen, dass wir uns vom Lagerfeuer Jehovas entfernen, hinaus in die Kälte dieser umgebenden Welt. Deshalb ist es gut, unsere Entschlossenheit zu festigen, Jehova wirklich in jedem Bereich unseres Lebens nahe zu bleiben. Und deshalb möchten wir uns jetzt mit einem dieser Leitungsprinzipien Jehovas etwas näher beschäftigen. Wir können das gerne in unserer Bibel nachlesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und wenn wir diese Textpassage lesen, werden wir schnell feststellen, es geht um ein Leitungsprinzip Jehovas, um ein Ordnungsgefüge, um Autoritätsstrukturen, die von universeller Bedeutung sind, die nicht nur uns Menschen hier auf der Erde einschließen. Wir lesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3. Ich will indes, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes der Christus ist. Das Haupt einer Frau aber ist der Mann. Das Haupt des Christus aber ist Gott. Ja, selbst Jesus Christus, die zweithöchste Person des Universums, hat ein Haupt über sich. Und wir haben vorige Woche besprochen, dass es Jesus große Freude bereitete, über Milliarden von Jahren den Willen seines Vaters zu tun, sich selbst dann unterzuordnen, als das eine große Erniedrigung für ihn bedeutete. Wir haben auch darüber gesprochen, dass jeder Mann sich am Beispiel Jesu orientieren sollte. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Liebe auszuleben. Er hat uns aber auch gezeigt, was es heißt, freundlich, sanft, mitfühlend und selbstlos zu sein. Wir alle als Männer sind also aufgefordert, sowohl gegenüber unseren Brüdern und Schwestern in der Christenversammlung, aber besonders gegenüber unserer Ehefrau, diese vorzüglichen Eigenschaften Jesu in die Tat umzusetzen. Nun hatten wir aber noch einen dritten Bestandteil gelesen. Das Haupt einer Frau ist der Mann. Und genau das bildet heute den Leittext unseres Wachtum-Studienartikels, der in der Ausgabe vom 15. Mai 2010 auf der Seite 12 beginnt. Er lautet, welche guten Gründe gibt es für Frauen, sich unterzuordnen? Und es ist einfach schön zu sehen, dass so viele von euch ihre Wachtum-Ausgabe mitgebracht haben. Dadurch lassen sich die Ausführungen viel besser verfolgen. Nun, wenn wir das Impressum auf der Seite 2 unseres Wachtums ansehen, dann wird uns etwas über den Zweck dieses Artikels gezeigt. Es heißt, der Artikel soll unseren lieben Schwestern helfen, die Aussage, das Haupt einer Frau ist der Mann, richtig zu verstehen. Also bestimmt ist uns hier die Formulierung unseren lieben Schwestern ins Auge gefallen. Das tut richtig gut unseren Schwestern, wenn sie so bezeichnet werden. Und ihr könnt sicher sein, das ist nicht nur eine oberflächliche Höflichkeitsfloskel, die hier verwendet wurde. Und das ist schon gar nicht mit einem sarkastischen Unterton gemeint. Nein, es drückt die Wertschätzung für die vielfältige geleistete Arbeit von euch, ihr lieben Schwestern, aus und dass ihr bis zum heutigen Tag bereit gewesen seid, euch diesem Leitungsprinzip Jehovas unterzuordnen. Gleichzeitig sollen diese Worte auch eine Motivation, ein Ansporn sein, weiterhin dieses von Jehova geschaffene Ordnungsgefüge auszuleben, damit auch ihr, ihr lieben Schwestern, Jehova nahe bleiben könnt. Wenn wir so über den Studienartikel schauen, dann könnten wir 4 Hauptpunkte hervorheben. Es sind die Hauptpunkte, die in Frageform im Abschnitt 2 formuliert sind und die sich gleichzeitig dann an den Unterthemen orientieren. Die erste Frage wäre, wie sollten Frauen über die Aussage denken, das Haupt einer Frau ist der Mann? Und wir finden hier im Abschnitt 1 bis 3 dreimal eine ähnliche Formulierung. Da heißt es zum Beispiel im Abschnitt 1, Jehova hat das vom Apostel Paulus erwähnte Ordnungsgefüge ins Leben gerufen. Im Abschnitt 2 lesen wir, diese Aussage wurde Paulus von Gott eingegeben. Und zu Beginn vom Abschnitt 3 heißt es, ins Leben gerufen wurde das Leitungsprinzip von Jehova Gott selbst. Es ist also wichtig, immer im Sinn zu behalten, dass dieses Leitungsprinzip nicht irgendwo in einer männerdominierten Gesellschaft ersonnen wurde. Es waren auch keine Machos oder Paschas oder ein elitärer Männerzirkel, der sich das ausgedacht hat, um die Frauen untertänig zu halten. Nein, es sind Worte, die vom Konstrukteur der Ehe, von Jehova Gott, höchstpersönlich stammen. Von ihm, der Architekt des menschlichen Wesens, der am besten weiß, wie wir funktionieren und miteinander umgehen können. Sie wurden allerdings formuliert zu einem Zeitpunkt, wo sich die Menschheit im Idealzustand befand, im Garten Eden. Als Adam endlich Eva als das passende Gegenstück hatte, da hat er gute Worte dafür gefunden, lobende Worte, er war begeistert. Und er hat nirgends davon gesprochen, dass er jetzt eine Sklavin oder eine Magd oder eine Befehlsempfängerin an seiner Seite hat, die all das tut, was ihm vielleicht nicht gefällt. Nein, es waren Worte wie Gefährtin, Gehilfin, passendes Gegenstück, eine ewig währende Partnerschaft. Und die Perspektive, die die beiden hatten, war einfach begeisternd. Gemeinsam, Hand in Hand, den Auftrag Jehovas auszuführen, die Erde nach und nach mit ihren Nachkommen zu füllen und des Weiteren die Erde nach und nach zu einem Paradies umzugestalten. Leider blieb dieser Idealzustand nicht lange erhalten. Und hier haben wir die Textpassage aus Römer Kapitel 5, Vers 12, wo wir aufgefordert sind, sie gemeinsam in unserer Bibel nachzulesen. Der Apostel Paulus hat hier in diesem Kapitel Römer Kapitel 5 darüber nachgedacht, was es für Folgen hatte, dass Adam und Eva nicht in diesem Idealzustand blieben, welche Auswirkungen das auch für jeden Einzelnen von uns heute hat. Und er sagt in Römer Kapitel 5, Vers 12, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich so der Tod zu allen Menschen verbreitet hat, weil sie alle gesündigt hatten. Mit anderen Worten, seit dem Tag, als Adam und Eva sich von ihrem Schöpfer abwandten, hat die Unvollkommenheit einen jeden Menschen ein Leben lang wie ein Schatten begleitet. Wir können keine Minute unseres Lebens davon entrinnen. Und das bedeutet natürlich auch für dieses Leitungsprinzip, was Jehova ins Dasein gerufen hat, dass wir es nur unter unvollkommenen Umständen ausleben können. Es bedeutet sowohl, dass der Mann als Haupt einer Ehe oder Familie in der Unvollkommenheit nie alles richtig machen wird, sondern dass sein Handeln und Tun von Fehlern und Unzulänglichkeiten geleitet ist. Ebenso wird es auch keiner Frau gelingen, stets sich ihrem Mann bereitwillig von Herzen unterzuordnen. Wir müssen also unserem Ehepartner in jedem Fall zugestehen, dass Fehler auf diesem Gebiet passieren, so wie wir für uns das in Anspruch nehmen müssen. Aber Jehova hat dieses Leitungsprinzip mit dem Zustand der Unvollkommenheit nicht einfach aufgehoben. Er hat nicht gesagt, jetzt müsst ihr selber mal probieren, was das Beste ist, wer hier das Haupt in einer Ehe darstellt. Nein, Jehova hielt daran fest, er wusste, es ist auch für uns das Beste. Und so sind wir motiviert, genau wie Jesus daran zu gehen, es mit Freude und Fröhlichkeit unsere Rolle in der Ehe zu erfüllen. Ein wichtiger Punkt, das wird uns im Abschnitt 5 gezeigt, ob eine Ehe glücklich ist, hängt maßgeblich davon ab, dass Ehepartner den Rat aus Römer 12, Vers 10 berücksichtigen. Dort heißt es, habt in brüderlicher Liebe innige Zuneigung zueinander. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Dadurch können wir auch unter unvollkommenen Verhältnissen die Ehe zu einem Erfolg und zu einem Ort der Freude machen. Ebenso ist es wichtig, gemäß Epheser 4, Vers 32, einander bereitwillig vergeben. Auch das ist eine Übung, die fast täglich von uns erwartet wird. Eine zweite Frage wollen wir jetzt mit dem zweiten Unterthema verbinden. Gilt dieser Grundsatz der Unterordnung auch für eine Frau, wenn der Ehemann kein Anbeter Jehovas ist? Wir wollen Gottes Wort direkt zu diesem Thema sprechen lassen. Und zwar ist es der 1. Petrusbrief, Kapitel 3, der uns hier eine fundierte Antwort liefert. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Hier sind es gleich die einleitenden Worte, Verse 1 und 2, die uns eine kurze, prägnante Antwort darauf geben. Ebenso, ihr Frauen, seid den eigenen Männern untertan, damit sie, wenn irgendwelche dem Wort ungehorsam sind, durch den Wandel ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden mögen, weil sie Augenzeugen eures keuschen Wandels verbunden mit tiefem Respekt gewesen sind. Was bedeutet das? Jehova würde also dieses Leitungsprinzip nicht aufheben, wenn der Ehemann kein Anbeter Jehovas ist. Er erwartet von Ehefrauen, dass sie sich trotzdem unterordnen. Und hier wird die Möglichkeit hervorgehoben, nicht durch das permanente Predigen, sondern durch diesen guten Lebenswandel, durch das Hervorbringen einer christlichen Persönlichkeit, mag in dem Mann Denkprozesse angefragt werden, sich näher mit der Motivation seiner Frau zu beschäftigen und vielleicht sogar den Weg der Wahrheit einzuschlagen. Was aber, wenn der Mann auf ihr christliches Verhalten nicht positiv reagiert? Er vielleicht das Gute, was sie ihm gegenüber erweist, sogar mit Bösem belohnt. Die Bibel legt uns an das Herz, dass wir dennoch unter allen Umständen christliche Eigenschaften an den Tag legen. Im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 2, da wird die Demut, die Milde, die Langmut genannt und dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Im 1. Thessalonischer Brief 5, Vers 15 kommt der Grundsatz zum Ausdruck, dass wir niemand Böses mit Bösem vergelten, sondern dass wir alle Zeit dem Guten nachjagen sollten und das allen anderen gegenüber zu üben. Nachjagen, das setzt wirklich Anstrengung voraus. Die ganze Kraft muss eine solche Schwester aufbringen, um unter widrigen Umständen ihre christliche Persönlichkeit nicht aufzugeben. Aber was hilft uns dabei? Paulus sagt, für alles bin ich stark durch den, der mir Kraft verleiht. Und so ist es vor allen Dingen Jehova, der uns durch seinen guten Heiligen Geist unterstützen kann, und dass wir über uns und unsere Persönlichkeit hinauswachsen können. Es ist wichtig, dass wir um diesen Geist beten, dass dieser Geist wettmacht, was uns ganz persönlich fehlt. Wenn wir uns dazu noch einmal das Bild auf der Seite 13 anschauen, dann sehen wir eine Schwester in einer Situation, wo sie sicherlich ein ganz inniges, konkretes Gebet an Jehova richtet. Vielleicht muss sie unter solch widrigen Umständen ausharren, dass ihr Mann all das Gute mit Bösen ihr heimzahlt. Und es fällt ihr von der Persönlichkeit schwer, ihre Langmut, ihre Geduld an den Tag zu legen. Und all das vertraut sie ihrem Schöpfer an. Sie ist sich also ihrer Schwächen bewusst und sie spricht es konkret in Gebeten an und kann dann darauf vertrauen, dass Jehova ihr das gibt, was ihr fehlt. Auch hier ist das Beispiel Jesu von großer Bedeutung. Und wenn wir unsere Bibel noch in 1. Petrus aufgeschlagen haben, dann können wir auszugsweise in 1. Petrus 3 in den Versen 8 und 9 Folgendes lesen, was Jesus vorzüglich ausgelebt hat. Schließlich seid alle gleichgesinnt, bekundet Mitgefühl, habt brüderliche Zuneigung, zartes Erbarmen, seid demütig gesinnt, vergeltet nicht Schädigendes mit Schädigendem, noch Beschimpfung mit Beschimpfung. Wünschen wir all den Schwestern, die sich in einer solchen Lebenssituation befinden, dass sie weiterhin die Kraft von Jehova erhalten, das durchzustehen. Und wenn es Jehovas Wille ist, dass er den Ausgang ihrer Situation segnen möge. Wollen wir uns jetzt mit einem dritten Gedanken beschäftigen? Wir finden ihn auf der Seite 14, dem Abschnitt 11. Ist mit Unterordnung unter die Leitung des Mannes gemeint, dass die Frau quasi nur ein stiller Teilhaber in der Ehe ist und bei Entscheidungen nichts mitzureden hat. Und der Begriff stiller Teilhaber ist uns vielleicht aus der Geschäftswelt geläufig. Da investiert jemand in ein Unternehmen, er gibt sein Geld in dieses Unternehmen, hat aber kein Mitspracherecht, er ist nicht entscheidungsberechtigt. Geht alles gut, ist er am Gewinn der Firma beteiligt, er trägt aber auch das volle Risiko eines Verlustes. Nun, eine kurze und prägnante Antwort auf diese Frage: Ist die Ehefrau nur ein stiller Teilhaber und der Mann trifft alle Entscheidungen allein? Absolut nicht. Frauen haben genauso wie Männer von Jehova viele schöne Aufgaben erhalten. Es liegt auf der Hand, Jehova hat Frauen in dem von ihm vorgegebenen Gefüge eine durchaus aktive Rolle zugewiesen. Einige Beispiele sollen das belegen. Denken wir an das hervorragende Vorrecht, zur himmlischen Königreichsregierung der 144.000 zu gehören. Eine grenzenlose Weisheit Jehovas steckt hinter dieser Vorkehrung. Und Jehova hat nicht nur Männer dazu berufen. Denn gemäß Galater 3, Vers 18, und das war an die Christen in der Provinz Galatien, an Brüder und Schwestern des ersten Jahrhunderts gerichtet, sagt Paulus: Ihr alle seid tatsächlich Söhne Gottes durch euren Glauben an Christus Jesus. Da ist weder männlich noch weiblich, denn ihr alle seid einer in Gemeinschaft mit Christus Jesus. Jehova hat also das Vertrauen, auch zu Schwestern, sie zu dieser einzigartigen Stellung im Universum zu berufen. Oder denken wir an vorbiblische Zeiten. Der Prophet Joel prophezeit in alter Zeit, dass der Geist Jehovas auch auf Töchter und auf Mägde ausgegossen wird, dass sie prophezeien, dass sie die Worte Jehovas mitteilen würden. Die erste Frau in der Bibel, die als Prophetin bezeichnet wurde, war Miriam, die Schwester von Mose und Aaron. In der Zeit der Richter denken wir vielleicht an die Deborah, die als Prophetin Jehovas diente. Hulda diente in den Tagen König Josias. Und in den Tagen der Geburt Jesu war es die betagte Anna, die von Jehova inspiriert wurde, prophetisch sich zu äußern. Eine bedeutende Erfüllung hat die Prophezeiung Joels zu Pfingsten 33 unserer Zeitrechnung erfahren und gemäß dem biblischen Kontext waren Männer und Frauen, 120 Personen, an diesem Vormittag in Jerusalem versammelt. Der Geist Gottes wurde auf sie ausgegossen und Petrus wurde inspiriert, die Erfüllung der Prophezeiung Joels in dieser Situation anzukündigen. Wieder war von Töchtern und Sklavinnen dabei mit die Rede. Ja, Schwestern haben einen Großteil der Ausbreitung des Christentums im ersten Jahrhundert mitbewirkt. Innerhalb von 30 Jahren war die gesamte Mittelmeerregion überzogen. Mit dem Christentum wurden Versammlungen gegründet. Paulus hat in seinen Briefen ganz konkret einige Schwestern mit Namen erwähnt, hat erwähnt, inwiefern sie wertvoll im Dienst Jehovas waren. Ein schönes Beispiel, eine Reflexion, dass wir auch namentlich unsere Schwestern erwähnen und sie konkret für ihre treuen Dienste loben können. Er erwähnt zum Beispiel die Phöbe und auch Tryphena und Tryphosa, Frauen, die im Herrn hart gearbeitet haben. Er spricht von unserer geliebten Persis, die viel mühevolle Arbeit im Herrn geleistet hat. Und denken wir an die Ausbreitung des Christentums heute, im 20. und 21. Jahrhundert. Die beiden Bilder auf der Seite 15 geben uns so gewisse Gedankenanregungen. Schwestern sind wirklich nach dem Psalmen ein großes Heer an Verkündigerinnen. Sie tragen auch heute die Hauptlast in diesem weltweiten Evangelisierungswerk. Sie verausgaben sich als Verkündiger, als Pioniere, indem sie eine Fremdsprache erlernen. Aber möglicherweise soll das obere Bild zeigen, auch indem sie den Weg der Opferbereitschaft gehen, als Missionare in einem anderen Kulturkreis dienen, um dort die gute Botschaft zu verbreiten. Es heißt im Abschnitt 15, dass sie aber auch an all dem mitarbeiten, was sich Jehova vorgenommen hat und dass das von Jehova selbst sehr geschätzt wird. Eine Idee ist das, was auf dem unteren Bild dargestellt wird. Weltweite Bauvorhaben, Königreichssäle, Kongresssäle, Bethelheime, Missionarheime, Druckereien, überall arbeiten Brüder und Schwestern im Geist der Freiwilligkeit und der Opferbereitschaft zusammen. Welches Resümee können wir also aus diesem kurzen Exkurs über schöne Aufgaben ziehen, die Frauen erhalten haben? Wenn Jehova Christinnen auffordert, sich unterzuordnen, hat er damit keine stumme Unterwerfung gemeint. Es hat vielmehr die logische Schlussfolgerung nahegelegt, dass Ehemänner sich wenigstens mit ihrer Frau beraten sollten, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen. Zwei biblische Beispiele im Abschnitt 17 und 18 machen das deutlich. Einmal war es Sarah, die Isaak ihren Sohn nicht nur als ein Erbe von Jehova, als ein Geschenk betrachtete, es war ihr wirklich zufolge eines biologischen Wunders ihr zuteil geworden. Nein, sie hat auch darin diesen verheißenen Samen gesehen, der um jeden Preis beschützt werden musste. Sie hat an die emotionelle Gesundheit ihres Nachkommens gedacht. Während Abraham vielleicht der kühle Denker war, das ist mein eigen Fleisch und Blut, ganz klar, dass er in meiner Hausgemeinschaft aufwächst. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, ihn in die wirtschaftliche Ungewissheit zu entlassen. Aber wie reagierte Jehova auf diese Bedenken Sarahs? Er sagte zu Abraham, möge dir nicht etwas, was Sarah fortgesetzt über den Knaben und über deine Sklavin sagt, missfallen. Höre auf ihre Stimme, denn durch Isaak wird sein, was dein Same genannt sein wird. Jehova unterstützte also Sarah in dieser Situation. Ähnlich können wir das bei Abigail feststellen. Sie hat etwas getan, was das Einverständnis ihres Mannes auf keinen Fall erhalten hätte. Und es war eine logistische und auch materielle Meisterleistung, die sie hier vollbrachte. Wird sie irgendwo dafür getadelt? Sie wird bis zum heutigen Tag als eine kluge und verständige Frau gepriesen, die Unglück von Dutzenden, vielleicht sogar von Hunderten von Menschenleben abgewandt hat. Beispiele, die zeigen, Ehemänner sollten ihre Frauen stets vertrauensvoll in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Nun wollen wir uns noch einer vierten Frage widmen. Wie kann sich eine Frau echte Anerkennung verdienen? Da würden wir bei einer Umfrage in dieser Welt natürlich ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Wir wollen in das hohe Lied, der Ehefrauen hineinschauen. Ich meine damit das Hohelied, was in Sprüche Kapitel 3, 31 aufgezeichnet wurde. Wenn wir diese Verse so überfliegen, dann sehen wir in Sprüche 31, es gibt vieles, wofür sich Ehefrauen ganz konkret loben lassen. Im Vers 10 wird zum Beispiel gesagt, eine tüchtige Ehefrau, wer kann sie finden? Ihr Wert geht weit über den von Korallen. Aber nicht diese berufliche Karriere oder das Management zu Hause wäre das, was einer Frau wirklich Anerkennung schafft, sondern es ist das, was wir dann im Vers 30 als Resümee feststellen können. Anmut mag Trug sein und Schönheit mag nichtig sein. Oder auch vergänglich könnten wir hinzufügen. Doch die Frau, die Jehova fürchtet, ist es, die sich Lobpreis schafft. Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem Konstrukteur der Ehe, auch vor dem, was er als Leitungsgefüge festgelegt hat, das wäre das echte Mittel, dass eine Frau sich Lobpreis und Anerkennung schafft. Wir können wirklich sagen, die Ehe ist ein Geschenk Gottes. Das, was er hier erdacht hat, ist nicht das Produkt einer blinden Evolution, des Experimentierens über viele Generationen von Menschen, bis man herausgefunden hat, ein Mann, eine Frau, das ist das Ideale. Erweisen wir uns dieses Geschenkes, sofern wir verheiratet sind, als würdig. Schätzen wir all das, was Jehova in seiner Gebrauchsanweisung für das Leben uns mitgeteilt hat. Dann können wir, so wie das schon in alter Zeit in dem Bibelbuch Ruth gesagt wurde, einen Ruheort für unsere Seele zu Hause bei unserem Ehepartner finden. Der Kasten auf der Seite 17 motiviert uns gleichzeitig noch dazu, dass dieses Leitungsprinzip überall im Himmel, also unter den Geschöpfen Jehovas, den Myriaden von Engeln, aber auch für uns Menschen nur das Beste ist. Und selbst Jesus Christus, dem heute große Autorität verliehen wurde, über seine Königreichsregierung von 144.000 und über Himmel und Erde Gewalt gegeben wurde, auch er bietet uns ein gutes Beispiel der Unterordnung für die Zukunft. Denn am Ende der 1000 Jahre, nachdem er den Auftrag seines Vaters erfüllt hat, wird er alles seinem Vater übergeben. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, er wird sich der Autorität Jehovas völlig unterstellen, sodass Gott allen alles sei. Wollen wir uns jetzt noch dem Kasten auf der Seite 16 kurz zuwenden und die vier Fragen zur Wiederholung kurz beantworten. Welches Ordnungsgefüge hat Jehova geschaffen? Die Antwort hatten wir in 1. Korinther 11, Vers 3 gelesen. Das Haupt einer Frau ist der Mann. Das Haupt eines jeden Mannes ist der Christus und das Haupt des Christus ist Gott. Nützlich für alle Geschöpfe Jehovas. Warum sollten sich Ehepartner gegenseitig ehren? Weil, so haben wir das am Anfang vom Absatz 5 gelesen, ob eine Ehe glücklich ist, hängt maßgebend davon ab, ob Ehepartner diesen Rat aus Römer 12, Vers 10 beherzigen, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wie sollte eine Christin ihren ungläubigen Ehemann behandeln? In 1. Petrus Kapitel 3 hatten wir die biblische Grundlage für die Antwort. Gottes Wort legt einer Christin nahe, sich ihrem Mann auch dann bereitwillig unterzuordnen, wenn er ihren Glauben nicht teilt. Immer christliche Eigenschaften auszuleben, so schwer ihr das vielleicht auch gemacht wird. Und warum sollten sich Männer mit ihrer Frau beraten, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen? Weil Jehova Frauen eine aktive Rolle zugewiesen hat. Er hat ihnen eine Menge schöner Aufgaben und Verantwortlichkeiten übertragen. Warum sollten Männer das dann nicht auch in ihrer Ehe so tun? Tatsächlich leben wir heute in einer Welt, wo fast jede Autorität in Frage gestellt wird, wo Menschen das eigene Ich in den Vordergrund rücken, wo immer bloß von Selbstverwirklichung die Rede ist und wo Frauen in den unterschiedlichsten Kulturkreisen das Recht auf Emanzipation oder Gleichberechtigung einfordern. Wir dagegen als Anbeter Jehovas, die wir die Gebrauchsanweisung Jehovas für unser tägliches Leben schätzen, wir möchten alle Leitprinzipien Jehovas weiterhin ausleben. Wir wollen uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist weiterhin erleuchten und erwärmen lassen. Und während das Ende dieser gottentfremdeten Welt immer näher rückt, so lasst uns doch an diesem bildlichen Lagerfeuer Jehovas noch enger zusammenrücken und Jehova damit alle Zeit nahe bleiben.